Jetzt läuft's.
Jetzt läuft's.
Schön.
Hallo Philipp.
Hallo Mira.
Ich freue mich sehr, hier zu sein. Mit dir.
Ja, es nimmt langsam Form an unser Studio. Wir sitzen jetzt endlich wieder mal im Studio.
Ja, wir sitzen das erste Mal hier in diesem Raum tatsächlich.
Das
allererste Mal.
Stimmt.
Also wir haben ja diesen Podcast so total hemdsärmlich gestartet, würde ich jetzt mal sagen, weil wir einfach total Lust drauf hatten. Ich glaube, so Leute, die es professionell machen, die hätten alle Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wie wir vor mittlerweile, keine Ahnung, 20 Wochen sind wir schon dabei.
Wirklich?
Ja. Wir haben jetzt schon Folge...
Ja, es war ja...
Wir sind schon eine Weile dabei. Warte mal, ich muss mal selber nachgucken, wie viele Folge
war ja
das
wirklich
heute
so ein,
ist.
So ein irgendwie beim lecker Kaffee trinken, so eine Idee von, hey, eigentlich hätten wir voll Bock zusammen, so lässig ein bisschen zu podcasten.
Richtig.
Und ohne Großes dahinter einfach labern und hochladen.
Einfach
jetzt
machen.
Ist es doch irgendwie...
5. März
bisschen,
kam die erste Folge. Also wir haben jetzt schon... Da ich nicht rechnen kann, muss ich jetzt zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Einige Folgen 11, haben wir hier.
12, 13, 14, 15. Also ich sag mal, ja... 20 Folgen ungefähr sind wir schon dabei.
Okay.
Und wir haben das im März gestartet, so wie du gerade gesagt hast, einfach so
einfach
aus
für
der
uns
Laune.
So zur Freude raus.
Und Menschen, die das professionell machen, hätten wahrscheinlich gesagt, meine Güte, könnt ihr euch erstmal ein Studio bauen, könnt ihr erstmal bitte ein ordentliches Cover machen und nicht einfach innerhalb von 7 Stunden was zusammenfuddeln.
Ja, aber trotzdem finde ich es ja immer noch nach wie vor... Der Inhalt zählt.
Die inneren Werte. Ja. Die inneren Werte zählen. Deswegen haben wir es auch einfach gemacht. Und, rüsten jetzt so. Nee, das ist eigentlich ein Blöden. Man kann nicht sagen nachrüsten. Das ist ja ein schreckliches Kriegsgequatsche.
Vielleicht
hier.
Neues Gewand. Ein schönes.
Nachrüsten will ich nicht mehr sagen. Ich will sagen.
Tu mir mal deine Kriegsrhetorik.
Upgraden. So. Wir graden nach und nach ab, das heißt, es gibt ein neues Cover. Wir sitzen das allererste Mal in unserem Studio, das gerade noch gebaut wird. Eventuell.
Fühlt sich gut an, diese Wand.
Ja, wir haben hier so eine Wand hinter uns mit so einer tollen Tapete drauf. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Vielleicht wird es auch irgendwann mal Videos davon geben, wie wir hier quatschen.
Ja. Ja, schön. Ach Mann, da muss ich mir wieder nachrichten. Muss ich wieder gucken, was trage ich auf zur Podcastaufnahme.
Junger Vater.
Für unsere Fans.
Philipp wird sich dann schick machen für euch da draußen.
Ich habe das gerade so, unsere Fans so angesprochen, weil wir hatten heute ein Thema uns überlegt.
Worüber wir reden wollen.
Mhm.
Ja.
Nämlich, was ist eigentlich Fantum und was steckt da dahinter?
Ja.
Was hast du vorher dazu Schönes gesagt?
Ja, ich habe gesagt, dass Taylor Swift ein Konzert in Gelsenkirchen hatte und seitdem diese Stadt einfach nicht mehr Gelsenkirchen heißt, sondern Swiftkirchen. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen.
Also,
ja, oder auch, also wir waren ja auch vor kurzem auf einem Konzert, zwar nicht auf einem Taylor Swift-Konzert, aber auf einem Pur-Konzert. Da hat man ja auch gemerkt, dass ja die Leute, die sind ja Fans und zwar so richtig. Die rasten ja aus. Also es gibt offensichtlich so ein Phänomen, dass Menschen Fan sind von was.
Ja.
Und viele Menschen auch Fan sind von was und was da passiert und warum das überhaupt so ist. Also warum werden manche Menschen so idealisiert auch, so als Idole? Also das steckt ja schon drin, ja? Du bist ein Idol für mich. Du bist ein Ideal, dem ich nacheifere. Was ist das eigentlich?
Mhm.
Das finde ich mega geil, darüber zu reden, weil da können wir so viel ableiten.
Ja, es ist ja voll spannend. Voll das coole Thema und auch so irgendwie, glaube ich, kann auch sehr witzig sein.
Ja. Erstmal die wichtigste Frage. Bist du ein Swiftie?
Es ist, die Antwort ist nein.
Warum nicht?
Und es ist wirklich, also offensichtlich ist es ja jetzt schon peinlich, weil allein, dass du die Frage stellst, ich könnte keinen einzigen Titel nennen, der von Taylor Swift ist.
Shake it off. Du. Das ist der Einzige, den ich kenne.
Ja, okay.
Oh Gott,
ja.
Alle Swifties hassen uns. Bitte hasst uns nicht. Bitte nicht. Wir haben noch nichts gegen Taylor Swift.
Seit wann ist ein Taylor Swift so richtig präsent? Wahrscheinlich auch schon wieder 1000 Jahre.
Ja, ich habe die Doku gesehen. Netflix, musst du dir mal reinziehen. Es ist schon spannend. Also die Karriere ist schon unglaublich. Und Ich habe sehr, sehr großen Respekt vor dieser Frau. Also ja. Das soll jetzt hier gar nicht in eine Richtung gehen, ne? Falls jetzt schon jemand die Wutfäuste ausgepackt hat in der Tasche gegen uns. Es soll gar nicht in so eine Richtung gehen, dass wir auch nur irgendetwas gegen Taylor Swift sagen. Gar nicht. Wir wollten damit nur sagen, dass wir jetzt keine...
Taylor Swift, Volke, ihre Mucke ist halt echt scheiße.
Oh, Philipp.
Guck mal, da sind schon Klappmesser aufgegangen in den Taschen, nicht nur Fäuste.
Ich versuche gerade unsere Haut zu retten und du verkackst alles.
Ja. Ich kann ja nichts zur Musik sagen, weil ich kenne sie ja nicht. Ja,
genau. Wir sind also keine auserkorenen Swifties, sag ich jetzt mal, wir waren auch nicht in Swift-Kirchen, haben auch nicht vor, auf ein anderes Konzert zu gehen, soweit ich weiß, zumindest bisher noch nicht. Dass sie spielt. Naja,
an Pur kommt sie halt nicht ran.
Und gleichzeitig kommt man nicht daran vorbei, an diesem krassen Phänomen. Und das ist ja aber auch, um jetzt mal ganz kurz hier das Thema so ein bisschen zu erweitern, das ist ja nicht nur ein Taylor Swift-Thema, sondern es gibt ja so unglaublich viele krasse Massenhysterien, die schon ausgelöst wurden. Also meine Schwester zum Beispiel, die war, als sie 16 Jahre alt war, auf einem Michael Jackson Konzert in Prag.
Das finde ich ja so krass.
Die ist da mit dem Bus hingefahren, die durfte das. Und das war voll krass für die. Ich war 8 damals, ich habe das so mitgekriegt, ne? Ja. Die ist da hingefahren mit einem Bus voller Mädels, so. Und dann hat die danach auch erzählt, so, oh, da sind voll viele ohnmächtig geworden und so. Oder, ja, also auch war ja auch eine Riesenhysterie.
Das, Michael Jackson. Ja, und das war ja auch so kann ich mir auch in den Medien so präsent. Mhm. Bei Michael Jackson und dann, was ich noch deutlich in Erinnerung habe, waren diese Boyband-Geschichten, Backstreet Boys, Take That und so, mit diesen Bildern dieser Teenies, die reihenweise umklappen und vollkommen die Fassung verlieren.
Ja, voll. Und wir wollen heute darüber reden, was ist das eigentlich?
Was steckt da dahinter?
Und vor allem auch, und das finde ich ganz spannend, selbst wenn du jetzt da draußen zuhörst und sagst, ja gut, interessiert mich nicht, weil ich bin ja hier kein Fan. Oder ich bin nicht so, ne, ich bin keiner Massenhysterie verfallen. Trotzdem, sich mal bewusst zu werden über diese Projektionen, die da laufen können. Und jetzt, also es geht nicht nur darum zu sagen, okay, wir erklären das ein bisschen, sondern ein bisschen auch bei uns selbst zu schauen. Und da will ich vielleicht mal kurz was erzählen, wenn ich darf.
Ja, sehr gerne.
Weil es ist ja so, dass ich durch meine Arbeit, aktuell haben wir auch, glaube ich, in der Folge die Angst, krass zu sein, drüber geredet, so einen Step machen darf in so Sphären rein, in denen ich in meinem Leben noch nicht war. Also mit Sphären meine ich so in einem Business weiterzukommen, in diesem Medienbusiness. Und dort in Strukturen reinzukommen, die unerreichbar waren für mich mein Leben lang. Also Beispiel, wir haben jetzt einen Vertriebspartner auf der Audioebene im Fliegenhaus seit ein paar Monaten. Zum Beispiel Sony Europa, kann man ja sagen. Kann ja jeder sehen. Die helfen uns, unsere Audioprodukte, die wir herstellen, zu vertreiben und da einfach ein Support zu sein. Und genau. So, das ist zum Beispiel eine Tatsache, dass wir da mittlerweile sind, die für mich schon so, also für mein vergangenes Ich wäre das der ultimative krasse Shit. So, also im positiven Sinne.
Sony als Partner zu haben oder
ja,
so.
Ja, oder genau, wie diese einfach in diese Strukturen, also da Ansprechpartner zu haben, da gehört zu werden und gesehen zu werden, in ernstzunehmenden Medien. Ja, genau, Strukturen. Also ich, wenn du jetzt die, weiß nicht, 20-jährige Mira, der sagen würdest, hey, wenn du willst, kannst du einfach dort, was weiß ich, in diesen im Büro anrufen und man hört dir zu, dann wäre ich so, was, ist ja voll krass und so. Mhm. Und das passiert ja gerade so im Flingenhaus, also dass man auch Menschen dass ich auch Menschen kennenlerne, die auch in diesem Business aktiv sind, ob das jetzt im, keine Ahnung, Vertrieb ist von irgendwelchen Plattenfirmen oder ob das auch selber Künstler sind. Zum Beispiel. Also ich war jetzt letzte Woche in Hamburg, dann war ich eingeladen in den Podcast von Johannes Strate, dem selber Sänger von Revolverheld, zum Beispiel. Das ist ja ein bekannter Mensch in Deutschland. Ja. So. Und ich wollte darüber sprechen, wie es mir damit geht.
Ja.
Weil ich das total spannend finde.
Ja.
Das ist zum Beispiel so, ich war vor ein paar Wochen im im Studio bei einem Produzenten, mit dem ich zusammenarbeite. Und wir haben gequatscht. Und plötzlich geht die Tür auf und Revolverheld kommt rein. Mhm. Und das wusste ich vorher nicht. Also es war nicht klar. So. Und meine erste Reaktion, und deswegen erzähle ich es, war, ich habe voll Herzklopfen gekriegt.
Mhm.
So, ich war voll. Ich war voll,
also du ja, wusstest, wer die sind,
ja,
weil
ja,
du hast
ich habe die erkannt
sozusagen.
Ja. Ja. Und meine erste Reaktion war so, oh Gott.
Mhm. Ja, ja.
Irgendwie war es anders. Also hätte ich nicht gewusst, wer die sind, oder wäre das jetzt irgendeine random Band gewesen, die man nicht kennt, hätte mein Körper nicht so reagiert.
Mhm. Ja.
Und das fand ich dann mega bemerkenswert. Warum ist das eigentlich so?
Ja.
Also warum?
Ja.
Warum reagiert man da so? Wenn man, oder ich merke es ja selber, wenn Menschen mich ansprechen auf der Straße,
ja.
Alter, die zittern teilweise richtig und so.
Ja, ganz krasse körperliche Reaktion, okay. Ja.
Das ist richtig so.
Ja, habe ich auch schon erlebt. Ja,
ja, warum? Warum ist das so, Philipp?
Boah, ja, es ist so eine gute Frage. Also, ich glaube, der Punkt Projektion ist, was du schon angesprochen hast, ist natürlich riesig. Also, was projiziert man in solche Menschen hinein? Und ich habe ja ähnliche Erfahrungen gemacht, als ich jung war und sozusagen Fan war von Leuten, die ich dann in meinem späteren Leben kennengelernt habe.
Erzähl mal, du hattest da so eine Bankautomatengeschichte in Heidelberg damals, ne?
Ach Gott.
Die an,
erzählt,
an die erinnere ich mich. Ja.
Ja, aber das war, weil das war
das
so meine Festing, mein erstes unbewusstes Crazy Man.
Da hast du, einen deiner Idole am Bankautomaten getroffen.
Ja, wobei, das war jetzt, hätte ich gar nicht als das Beispiel jetzt genannt, aber genau, da bin ich nach Heidelberg gezogen und damals war für mich ganz wichtig, oder einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ja, okay, ich ziehe nach Heidelberg, war die deutsche Hip-Hop-Szene in Heidelberg war recht groß, sage ich mal. Und da gab es eben Torch und Tony L., die waren früher mit noch im dritten Advanced Chemistry. Und ich bin nach Heidelberg, um.
Für alle Menschen,
nach
denen
Wohnung
das jetzt gerade gar nichts sagt, kannst du mir bitte kurz übersetzen, was du gerade gesagt hast in den letzten 30 Sekunden?
Es gab eine sehr wichtige Hip-Hop-Formation aus Heidelberg, genannt Advanced Chemistry. Und da war zum Beispiel Torch und Tony L., waren da
sind
zwei
Rapper
davon.
Sind das,
genau.
Rapper? Gut, danke.
Das sind Rapper. Genau, und die waren sehr, sehr wichtig für die ganze Hip-Hop-Kultur in Deutschland, sag
und
ich mal.
Und du warst Hip-Hop-Fan.
Und ich war ein kleiner, süßer Hip-Hop-Fan. Und
wie alt warst du?
Boah, da war ich bestimmt schon 21, 22. Und bin nach Heidelberg gereist, um nach Wohnung zu suchen. Und hab davon geträumt, da bestimmt doch mal dem Torch über den Weg zu laufen oder Tony L. oder die Stieber Twins. Der Martin hat ja auch einen Laden, ja. Kennst du auch. Und dann war es tatsächlich so, dass ich noch irgendwie, oder ich war auf dem Weg zur ersten WG, die ich besichtigen wollte, mhm. Und vor der Sparkasse steht halt Tony L. Und dann habe ich gedacht, ach cool, sag ich doch mal, hey Tony, du, ich bin hier auf Wohnungssuche, hast du mir einen Tipp? Und dann war es ganz nett, kurz gequatscht und dann kam direkt noch Torch aus der Bank raus, der da gerade sein Geld abgehoben hatte.
Und wie hat sich der kleine Philipp gefühlt in diesem Moment?
Es war tatsächlich eine Aufregung und ich habe mich wirklich eher klein gefühlt oder halt mega unsicher.
Ja, Mann.
Mega unsicher. Ich hatte das Gefühl, okay, jedes Wort, das ich jetzt sage, muss jetzt irgendwie auf die Goldwaage oder
ja.
Was ich, also voll krass.
Mhm.
Toni war halt, der kennt sowas vielleicht, der war total süß und total nett und hat ganz herzlich mhm. und Witze gemacht und so. Und das war ein schönes Erlebnis, aber ja, im Nachhinein so voll krass. Also das war nicht ich oder
nee.
Das war nicht ich, wie ich sonst ja. Leute zugehe, die eben, mhm. Ich meine, die sind ja auch wie jeder andere, das erkennt man aber erst, wenn man die dann mal kennengelernt hat.
Wenn man
hat.
Die auch verdammt gut kennt.
Ja.
Ganz spannend, ich habe gerade, vielleicht an dieser Stelle, ich weiß ja, dass sie es hört, Props an dich. Meine liebe Freundin, die ich gerade, eine Freundschaft, die ich neu gefunden habe und gerade sehr intensiviere, was ich ganz, ganz, ganz toll finde, die ich über Instagram kennengelernt habe, also vor mhm. schon einigen Monaten, Und mit dieser Freundin bin ich gerade in diesem Prozess, weil du gerade sagst, man checkt das erst, dass diese Menschen ja ganz normale Menschen sind, in Anführungsstrichen, wenn man sie wirklich gut kennt. Ich finde das ganz spannend, weil diese Person, mit der ich gerade, mit der ich befreundet bin und mich immer besser kennenlerne, diese Person hat mich ja auch über Social Media jahrelang verfolgt. Also sie hat mir vor kurzem auch erzählt oder uns erzählt, dass sie vor 2 Jahren oder sowas mich schon angesprochen hat in Tübingen auf dem Marktplatz als Fan. Und dann zu mir kam und meinte, deine Arbeit ist so toll.
Ja.
Und ich kann mich vage an den Moment erinnern tatsächlich. Und dann kam das jetzt aber, dass wir uns kennengelernt haben, einfach als Freundinnen. Und das ist voll spannend, was das mit einer, wie die Dynamik zwischen uns ist, so. Und wie viel Achtsamkeit es auch gebraucht hat in den ersten Wochen, rauszukommen aus dieser komischen Dynamik, sage ich jetzt mal. Dieses, sie war irgendwie schon kind of Fan vielleicht, vom Fliegenden Haus zumindest, würde ich sagen. Und da rauszukommen. Und das war auch von mir eine ganz klare Entscheidung, sie so ganz nah an mich ranzulassen und ihr so zu zeigen, so hey, vergiss das alles. Vergiss diese ganzen Projektionen. Vergiss das. Weil, guck mal, das bin ich. Und das ist der Mensch dahinter. Und ich bin genauso wie du. Genauso wie du. Und es war so wichtig, dass für unsere Freundschaft, das ganz klar auch offen zu besprechen, zum Beispiel. Wie fühlt sie sich? Und sie hat dann auch zum Beispiel manchmal gesagt, boah, das ist immer noch voll komisch. Manchmal, wenn wir uns treffen, dann fühlt sich das immer noch komisch an für mich. Und ich bin manchmal immer noch aufgeregt. Und ich ja auf der anderen Seite genauso. Ja. Ne? Also für mich war es ja auch manchmal immer noch komisch, mich zu öffnen oder mich zu zeigen. Und ja, aber so wie du es gesagt hast, stimmt es. Wir sind alle, und das checkt man, alle gleich.
Ja.
Wir sind alle einfach Menschen. Und die Frage ist jetzt, warum kommt es dann dazu, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen oder die irgendwann eine Kunst machen oder so und das halt öffentlich machen, so eine Projektionsfläche sind? Und was wird da eigentlich projiziert?
Ich glaube, es hat verschiedene Ebenen. Das einmal ist es so, dass die meisten, beziehungsweise die Leute, die gehen ja sehr bewusst nach draußen und wählen ganz bewusst, was zeige ich hier? Was zeige ich von mir? Was spiele ich hier für eine Show? Was für eine Rolle? Um ja auch irgendwelche Ziele zu erreichen. Und das ist halt das, was man von denen sieht. Und
Marketing.
Marketing. Ja. Und ich glaube, dass vielleicht doch auf irgendwelchen Ebenen man sich selbst halt immer vergleicht, auch mit diesen Menschen, aber halt nicht checkt, was ist da Marketing und was nicht und was ist echt und was nicht und was bedeutet es, sich auf eine Bühne zu stellen und so zu performen, egal ob du jetzt als Sänger oder ich meine, Sport ist ja auch so ein Ding da. Wobei, ist ein bisschen was anderes, gell? So Fußballstars und so.
Ich glaube, wir sind da nur einfach nicht tief genug drin. Ich glaube, das ist irgendwie dasselbe.
Ist Taylor Swift Sängerin oder Fußballspielerin?
Ich gehe darauf einfach nicht ein. Hey, weißt du, was ich glaube, was es ist? Dieses Ding. Und das habe ich irgendwann mal für mich gespürt, als das Fliegende Haus losging. Ich bin ja sehr, sehr dankbar über diese Feedbacks von dieser Community vom Fliegende Haus. Wirklich, ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Und das ist auch was ich nicht missen möchte, weil es gibt mir natürlich auch eine Energie und einen Antrieb und es zeigt mir, warum ich das mache jetzt seit Jahren. Und gleichzeitig ging das los damals vor, 4 Jahren jetzt mittlerweile. Und es wurde dann ja relativ schnell, relativ krass, dass mir sehr viele Menschen sehr viele Sachen geschrieben haben über Social Media. Und vor allem in dieser Corona-Zeit war es am krassesten, weil da war alles gefühlt dunkel. Also so, wir hatten die Verbindung zueinander verloren. Es war eine krasse Angst in der Gesellschaft. Die Stimmung war extrem mies und voller Angst auf allen Ebenen, so. Und da ging das Fliegende Haus am Horizont auf, nenne ich es jetzt einfach mal, in manchen Familien. So. Und manche Leute haben es einfach nur gehört und haben gesagt, ja cool, ich finde die Folgen gut, also nice, ciao Kakao. So. Und manche Familien haben da aber unglaublich viel drin gefunden. Nämlich auch eine Hoffnung und ein Leuchtturm und eine irgendwas, was ihnen was gegeben hat.
Was wirklich Mut gemacht hat.
Ja. Was ihnen echt was gegeben hat auf tiefen Ebenen. Und diese Menschen, die haben mir dann ja auch Nachrichten geschrieben. Und diese Nachrichten waren für mich teilweise so absurd, also absurd im für mich nicht greifbar Sinne. So wirklich, da haben Leute geschrieben, Mira, du bist ein Engel.
Ja.
So, also weißt du, und nicht nur einmal, sondern sehr viele Menschen haben mir Sachen geschrieben, Mira for President, Mira muss Bundeskanzlerin werden. Weißt du, what the hizzy, Alter? Mhm. Ich habe einen Kinderpodcast, weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich will das jetzt nicht hier schlecht machen, was die Menschen geschrieben haben, aber ich war so überfordert damit. So krass. Und da habe ich mich das erste Mal damit auseinandergesetzt, warum schreiben Menschen sowas? Und vor allem, wenn Menschen mir schreiben, du bist so krass, du bist so toll, ich wäre so gern wie du, weißt du, solche Sachen. Bei mir kommt eine ganz, ganz große Stimme, die in mir sagt, die Menschen projizieren, und jetzt kommen wir zu meinem Learning der Folge, projizieren ihre wahre innere Größe auf mich. Es ist, ich erinnere diese Menschen daran, wozu sie selbst fähig sind. Vielleicht in ganz anderen Bereichen, vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise. Aber dieses Licht, diese Liebe, diese Größe, diese Entscheidung, diese Präsenz im Sinne von, ich bin am Leben und ich mache etwas aus meinem Leben und so. Und zwar gar nicht im Erfolgssinne, sondern eher eben im energetischen Sinne. Ich weiß nicht, ob man das greifen kann. Also es geht gar nicht darum zu sagen, hey, ich bin jetzt Vorbild im viel Arbeiten, weil das bin ich nämlich nicht. Also versteht, was ich meine?
Ja, ja.
Ich glaube, wenn jemand so idealisiert wird, dann passiert genau das. Dann projiziert der Fan seine innere Ganzheit, Größe, seine Aufrichtung.
Die irgendwo versteckt ist.
Ja, die ist versteckt, die ist vergraben, die ist vergessen, die liegt mit irgendwelchen inneren Kindern hinten im Schrank, weil wir erfahren haben als Kinder, wir dürfen nicht, wir sind nicht wertvoll genug, bla bla bla, haben wir jetzt auch schon oft drüber geredet. Weil Dinge passiert sind in unserem Leben, dass wir aufgehört haben, an uns selbst zu glauben. Und dann kommt eine Taylor Swift und steht im Glitzerkleid auf der Bühne und hat eine Energie von Freiheit, eine Energie von Aufrichtung und Größe und Inspiration und Kreativität und all dem, was wir flächendeckend verloren haben irgendwann in der Kindheit. Und dann stehen wir in Swift-Kirchen und jubeln dieser Frau zu und jubeln aber eigentlich uns selbst zu. Und das ist das, was ich so schwierig und gefährlich finde an dem Fankult, weil es eigentlich, und viele Stars machen das ja auch, die Leute dann darauf aufmerksam, sagen, hey, du bist das Licht deines Lebens. Du wende diese Liebe, die du mir schenkst, dir selbst zu. So. Und das finde ich total geil. Also ich denke mir, bei jedem Menschen, der uns eine Nachricht schreibt, ich meine, wir kriegen ja auch viele Nachrichten, hey, ihr seid so krass, ihr seid so krass. Ich will an der Stelle ganz öffentlich sagen, du bist so krass da draußen. Hast es nur vergessen.
Ja, das ist schön, was du sagst. Und das ist ja auch, dadurch macht das wahrscheinlich auch so ein starkes Gefühl von Verbindung. Also, dass so viele Leute schreiben ja auch, boah, ey, ich bin so auf einer Wellenlänge mit euch und wir könnten die besten Freunde sein und so. Das genau deswegen, ne? Weil man, ja, wie du es gesagt hast, dass du die Leute erinnerst an die Qualität in ihnen und sie das dann in dir sehen und deswegen diese Verbindung kommt oder in irgendwelchen anderen Menschen. Denkst du, es ist auch ein Thema von, wenn man das jetzt sieht bei so einer Künstlerin oder einem Künstler, dass der all diese oder die all diese Qualitäten wirklich auslebt und zeigt sozusagen. Klar ist da viel echt und auch viel Show oder mal so. Denkst du, es ist auch ein, ich sehe das in dieser Person, es ist zwar in mir, aber ich nehme es nicht wahr und deswegen überlasse ich das denen besonderen Menschen, die das können und muss selbst gar nicht daran Oder, also.
Naja, also erstmal ist nochmal wichtig, glaube ich, zu differenzieren. Also es gibt ja unglaublich viele Menschen, die gehen einfach nur auf ein Taylor Swift-Konzert, weil sie die Musik cool finden. Also darum geht es jetzt gerade nicht. Bitte, also uns bitte keinen Extremismus unterstellen. Es geht eher um dieses Gefühl, dieses, wenn ich jetzt wirklich jemanden voll idealisiere und ich sage, das ist mein Idol, die ist so toll.
Und die machen auch nichts falsch.
Ja, so ein bisschen. Weiß ich nicht, aber
ich spielt auch kurz spielt,
weiß ich nicht. Aber weißt du, wenn ich jetzt sage, so das ist die, würde ich so gerne mal treffen, die ist so toll, als was macht, ne? Also so, wenn ich so ein Gefühl in mir trage, einer Person gegenüber, dann ist das für mich tatsächlich ein Hinweis auf genau diese Projektion. Du, diese Größe in der anderen Person wahrzunehmen, die dich eigentlich irgendwo an diese fehlende innere Größe oder nee, die fehlt ja nicht, also an die versteckte innere Größe in dir selbst erinnert. Das finde ich so einen spannenden Gedanken und für mich, ich fühle da viel Wahrheit drin, weil ich möchte mich ja dann mit dieser Person verbinden. Also was wer Fans eint, das ist ja auch dieses, ich reise denen dann nach und ich finde die so toll und das hat ja echt was mit, ich will der Person nah sein, auf eine Art und Weise zu tun. Ich kaufe den ganzen Merch, ich ziehe das T-Shirt an, ich will Verbindung. Ich will Verbindung zu dieser Größe, die ich nur in der anderen Person wahrnehme und nicht in mir selbst. Aber es stimmt nicht, weil du hast diese Größe in dir.
Man sieht es ja tatsächlich daran, wenn man jetzt die Extrembeispiele anguckt, wie zum Beispiel, wir haben das in der Echt-Doku, über die haben wir schon mal gesprochen, gesehen. Warte, ich verwechsel was. Ich möchte über Fans reden, die gar nicht mehr die Wertschätzung haben für das Wohl dieser Künstler, sondern die Tokyo Hotel war so ein Ding, wo die Fans diesen jungen Menschen das Leben teilweise zur Hölle gemacht haben, weil sie überhaupt nicht respektieren konnten, deren Grenzen.
Das ist Teil dieses Fantums.
Ja, ja,
und genau das knüpft sehr gut, dass du sagst. Es knüpft ja genau da an.
Deswegen sage ich, ne, es geht daran erkennt man, es geht gar nicht um diese Menschen,
ja, voll.
Um diese Stars, sondern etwas, was man in sich so stark vermisst oder einem so arg fehlt, dass man so krasse Moves macht.
Klar, und auch dieses, ein Stück dieser Größe, die man ja nur in der anderen Person wahrnehmen kann, weil sie in einem selbst versteckt ist und wir Glaubenssätze haben wie, ich kann nicht, ich bin nicht so toll, ich was auch immer, ja. Deswegen sehe ich die Größe nur in der anderen Person. Und dann auch ein Stück dieser Größe wie abzubekommen. Ich habe vor ein paar Tagen ein Reel gesehen von Anke Engelke. Super geiles Beispiel. Sie erzählt, wenn sie angesprochen wird von Fans, können wir ein Selfie machen? Dass sie sagt, sie nimmt sich voll gerne Zeit für Fans, aber sie macht Selfies nur, wenn sie halt geschminkt ist und halt irgendwie einigermaßen aussieht wie sie selbst. Kann ich übrigens total nachvollziehen. So. Und deswegen, wenn sie halt privat irgendwie mit Jogginghosen irgendwo rumläuft, macht sie halt kein Selfie mit Leuten. Und dann sagt sie, hey, nee, ein Selfie können wir nicht machen, aber wenn du willst, können wir 2 Minuten quatschen. Und dann sagt sie, die meisten gehen dann und wollen das nicht.
Weil sie nichts ernten dafür.
Und dann sagt sie so witzigerweise so ein bisschen traurig, ja, die meisten gehen dann. Wo ich mir denke, ja krass. Also letztendlich auch ne, dieses, ich brüste mich damit. Und das ist ja auch so ein Social-Media-Phänomen. Jeder postet irgendwie ein Foto von sich und einer berühmten Person und kriegt dann selber irgendwie Credits oder Props dafür. So, boah krass, du hast die Person gesehen, oh wie toll und so. Es ist schon sehr egoistisch. Und wie du
ja,
auch
und
mit
es ist halt
hart,
leere
ja.
Luft, oder wie sagt man?
Es gab Leute, damals schon, vor 4 Jahren, als ich noch im fliegenden Haus gelebt habe, die mit ihren Kindern, das war in der Sackgasse, jetzt kann man es ja sagen, Steinheim
Alter,
an der
ich
Moor.
Ich erinnere mich an dieses Frühstück, da haben wir uns, also da waren wir ganz fresh zusammen, wo plötzlich irgendwelche fremden Leute, wir saßen da irgendwie was. In Unterwäsche oder keine Ahnung.
So wie man es halt macht. Verdammt.
Zu Hause nichts ahnend, dass da irgendwie von außen irgendwas kommt. Und dann waren da plötzlich irgendwelche Kids, die von ihren Eltern
die
oben
ins Fenster
da
reingestiert haben. Und den Kids kann man ja keinen Vorwurf machen.
Nö.
Und grundsätzlich kann man ja auch vielleicht niemanden Vorwurf machen. Und man kann sich halt fragen, so hey, so bitte. Also es fällt vielen, so diplomatisch ausgedrückt, es fällt sehr, sehr vielen Leuten sehr schwer, sich in Lebensrealitäten von Menschen in der Öffentlichkeit reinzuversetzen. Mhm. Weil sie denken, aus irgendwelchen Gründen, diese Menschen wären keine Menschen mehr.
Sind und immer sie gut denken, drauf.
Genau, sind immer, das ist, sie fallen dieser Projektion so, fallen da, also, oder diesem Bild, sie fallen da so drauf rein. Das gab schon so viele Situationen auch in meinem Leben, wo ich so dachte, so, ey, krass, so wie das zum Beispiel, ne, da Menschen, die ernsthaft in meinem Privathaus vorbeikommen, um da irgendwie ins Fenster reinzugucken oder, ja, oder Leute, die auch, das finde ich auch echt schwierig, Leute, die irgendwie meine Privatadresse rauskriegen, also vielleicht auch an der Stelle, Leute, wenn ihr vorhabt, mir Post zu schicken, es gibt eine offizielle Fanpostadresse, wo Kids Fanpost hinschicken und wir beantworten das auch und alles cool, so schnell, wie wir halt dazu kommen. Aber bitte stalkt nicht meine Privatadresse und legt mir irgendwelche Geschenke vor die Tür. Ich finde, das macht, oder in meinem Briefkasten, das macht so ein cringes Gefühl. Ich habe teilweise im fliegenden Haus, was tatsächlich noch ein bisschen schlimmer, weil das Haus einfach so ein bisschen berühmt war, glaube ich auch. Hm. Weißt du noch? Mhm. So, da sitzt du so im Garten und hattest davor irgendwie den Briefkasten geleert. Und danach haben wir eine Grillparty im Garten gehabt oder irgendwas. Und dann 2 Stunden später hat irgendjemand noch mal in den Briefkasten geguckt, aus welchen Gründen, und dann war was drin von irgendjemand, der mir da was reingelegt hat. Das heißt, du weißt so, okay, jetzt gerade in den letzten 2 Stunden war irgendjemand an deinem Haus und hat dir irgendwie ein Geschenk gebracht. Also es ist irgendwie nett gemeint, aber das Gefühl bei mir war so, boah, jetzt kann ich ja gar nicht mehr dude-mäßig im Bademantel mit Kippe morgens, habe ich noch geraucht, mit Kippe morgens auf der Dachterrasse stehen, weil ich nicht weiß, was hier passiert.
Ja. Ich erinnere mich noch, dass ich am Anfang, du hast mir das ab und zu gezeigt, wenn da so Post kam.
Ja.
Und ich als, wenn ich die Position von diesem Menschen eingenommen habe, die das gemacht hat, dann sehe ich darin ganz viel Schönes und gell, das ist ja auch toll und was und das hat bei mir auch kurz gebraucht, mich da reinzuversetzen, was das für dich bedeutet und wie sich das für dich anfühlt und wie wichtig das ist, dass du sicher bist in deinem privaten Raum.
Ja.
Und es ist auf eine Art, fühlt sich übergriffig an, obwohl es nur lieb gemeint ist.
Ja, aber es ist übergriffig, weil das ist übergriffig, voll. Und ich musste das auch verstehen lernen. Und es gab zum Beispiel einen Punkt, wo ich das ein bisschen verstanden habe tatsächlich. Ich hatte nämlich selber mal, also ich kann jeden Menschen nachvollziehen, wo so Projektionen laufen. Bei mir, ich bin da selber auch nicht frei von. So, ich bin immer noch, wo ich merke, wow, krass, wie reagiert mein System jetzt schon wieder, wenn ich so wie, kommt da Johannes Strate in den Raum. Mhm. Nur weil ich jetzt nicht drauf vorbereitet war, kriege ich irgendwie Herzklopfen. Weißt du, das ist der super, super tolle Künstler natürlich, toller Sänger, super erfolgreich, aber gleichzeitig ganz normaler Mensch. So wie ich auch. Also es gibt ja keinen Grund, mich dann da irgendwie anders zu fühlen oder so. Und gleichzeitig läuft das ja in mir auch. Deswegen kann ich so nachvollziehen, dass Menschen damit überfordert sind mit der Situation. Das heißt, bitte, sollte jetzt gerade jemand zuhören, der mir mal netterweise ein Geschenk vor die Tür gelegt hat. Hey, ist alles gut so. Ja, also es gibt auch in mir immer noch eine Freude darüber, über diese Sachen. Und gleichzeitig finde ich es halt cool, mal so ein bisschen Awareness zu raisen. Hm. Und was zum Beispiel für mich ein großer Punkt war, wo ich was verstanden habe, ich war mal der Vocal Coach von Lisa und Lena, kann man ja mal so sagen. So. Lisa und Lena, sehr, sehr berühmte Zwillinge, die sehr jung auf TikTok sehr, sehr, sehr berühmt geworden sind mit, keine Ahnung, paar 20 Millionen FollowerInnen oder so. Und die haben Musik gemacht und dann waren die bei mir im Gesangsunterricht. Und ich damals, nach mir hat keiner angekräht, liebe Leute, ich war tief in meine Lost Girl Area gefühlt gefangen, immer noch mit diesem Wunsch, selber irgendwie Musik zu machen. Da gab es auch das fliegende Haus noch nicht und so. Und und dann hatte ich mit denen zu tun. Und auf der einen Seite waren es irgendwie Kids, beziehungsweise Teenies. Und ich war ganz klar in der pädagogischen Funktion den beiden gegenüber. Und ich habe auch natürlich versucht, das mit der größten Verantwortung irgendwie durchzuziehen. Habe ich auch gut gemacht. Aber es gab einen Anteil in mir, Alter, der auch genau so funktioniert hat, wie ich es gerade erzählt habe, der von dieser scheinbaren Größe, die ich nur in den beiden gesehen habe, ein Stück abhaben wollte. Es fällt mir gerade ein bisschen schwer, das zu erzählen, weil das ja auch, das heißt ja auch, sich Schwäche einzugestehen und so. Aber es ist wichtig, dass wir darüber reden. Ich hatte das Gefühl, obwohl ich das immer so ein bisschen verdrängt habe, boah, ich kann jetzt hier profitieren. Und war es zum Beispiel so, dass die mal eine Story oder so gemacht haben, wie sie bei mir im Gesangsunterricht waren und mich da verlinkt haben. Und dann habe ich, glaube ich, an einem Tag, keine Ahnung, 2000 Follower auf Instagram zugewonnen. Und damals war Instagram neu. Und für mich war das die Welt. Ich dachte, ich bin jetzt berühmt, weißt du. Ja. Kannst du dir vorstellen?
Ja.
Ich war so hyped, ich habe den Kopf verloren. Genauso war ich mal hyped, als Finn Kliman mal eine Story von mir repostet hat. So, und da weiß ich auch noch, da habe ich 3 Tage lang habe ich da in irgendeinem Cover rumgeschnitzt, dass ich so einen Song von dem in meiner Story gecovert habe, habe ihn verlinkt. Natürlich mit der Hoffnung, dass er das repostet. Klar. Er hat das repostet. Und dann habe ich auch, keine Ahnung, 2.000-3.000 Leute kamen dann zu mir rüber. So. Für mich, das waren Momente in meinem Leben, wo ich den Kopf verloren habe. Weil ich das so krass fand. Ja, jetzt, wow, und Finn Kliman hat das geteilt. Und es gibt ja so viele Leute, die steigen dann auf den Zug auf auch, gell? Freunde oder FollowerInnen oder so. Wow, der hat das geteilt, wie krass, wie krass. Ich dann sage, hey, diese Momente rückblickend, also weder, dass Finn Kliman irgendwas von mir geteilt hat, noch, dass Lisa und Lena meine GesangsschülerInnen Schülerinnen waren in dem Fall, hat irgendwas zu meinem Erfolg beigetragen.
Ja, und es zeigt mal wieder diese Illusion, dass die, das finde ich so ein schönes Beispiel, dass du auch sagst, mit Bekannte und Freunde, die den Wert von dem, was du machst, plötzlich wie, oh krass, sehen, nur weil irgendeine andere Person, die größer ist, das gut findet und teilt.
Abgefahren.
Also und das finde ich, macht es auch wieder gefährlich, dass die Meinung einer anderen Person, nur weil die Fame hat, plötzlich viel wichtiger ist als die eigene oder viel schwerwiegender oder so.
Ich meine, vielleicht haben sie sich auch einfach nur gefreut, ne? Aber ich finde trotzdem, worauf ich hinaus wollte, war einfach dieses so, hey, das, was mich erfolgreich gemacht hat, zumindest jetzt, ne, wenn ich jetzt behaupten dürfte, ich bin erfolgreich mit dem, was ich tue, dann hat das nichts damit zu tun, mich an andere Leute dran zu hängen. Das will ich eigentlich nur sagen, sondern damit selber meine Größe zu finden. Und eben nicht zu sagen, wo da draußen sind die tollen Stars, die tollen Strukturen, die tollen Plattenlabels, die tollen bla bla bla, wo ich nur irgendwie in den Gusto von irgendjemandem kommen muss, damit ich irgendwo hinkomme. Das ist nicht real. Das stimmt, das funktioniert erstens sowieso nicht, weil du als Künstler immer nur das erzählen kannst, was aus dir kommt. Das heißt, du musst sowieso einen Zugang zu deinem wahren Selbst entdecken, aus meiner Sicht, um wirklich eine gute Geschichte erzählen zu können, die den Menschen auch berührt. Aber ganz viele Menschen da draußen sind so gewickelt, dass sie mit dem Fokus auf den anderen sind. Das finde ich krass. Deswegen, hey, egal worum es geht, und ich glaube, man kann das aus einer Medienbranche schon auch übertragen in andere Bereiche. Die Frage ist, wer bist du? Nicht, wer sind die anderen? Wenn du gut sein willst in irgendetwas, dann findest du die Quelle dazu in dir. Und natürlich kann dich jemand inspirieren. Darum, das ist ganz klar, jemand, das kann eine Inspiration sein und kann auch dir zeigen, hey, was ist möglich? Und dann kann das auch in dunklen Zeiten mal etwas sein, was dich durchträgt. Das geht mir auch so. Manchmal gucke ich mir irgendwelche Dokus an von krassen Stars und denke mir so, boah, ja, J-Lo-Doku zum Beispiel auf Netflix, die fand ich mega. Fand ich richtig cool und inspirierend auch für meinen eigenen Weg. Aber es hat ja nichts damit zu tun, dann gehe ich trotzdem wieder danach, gehe ich zurück zu mir und schaue, wo bin ich denn in dem ganzen Game. Ja.
Ja, krass. Ich frage mich, wie ist das wohl, also du kennst das schon so ein bisschen, aber wie ist das wohl für Menschen, die so einen Erfolg haben oder so eine Bekanntheit und irgendwie, du musst das Gefühl haben, boah, irgendwie kann der Großteil der Menschheit gar nicht mit mir umgehen. Also, ne, weil alles so dieses Starstruck, sagt man, glaube ich, gell? So,
ich weiß es nicht. Ich kenne den Begriff nicht, aber ich verstehe, so, was du meinst.
Menschen begegnen dir und du fühlst dich einfach wie ein ganz normaler Mensch. oder tust du vielleicht irgendwann nicht mehr, weil du das Gefühl hast, boah, krass, ich kann eigentlich nirgends mehr hin, ohne dass Leute irgendwie emotional, ich weiß nicht, über, mir fehlt das Wort.
Ja, das ist ja genau die Challenge, am Boden zu bleiben.
Ja, ja.
Weil du ja irgendwann in einer gewissen Größe, ich meine, guck dir die Tokyo Hotel Twins an, die dann schon mit 14, 15, 16 spätestens die Erfahrung gemacht haben, ich weiß nicht genau, wie alt sie waren, 15 glaube ich, nicht nirgendwo mehr hingehen zu können. Also, ja, und dann musst du halt zu deinem 18. Geburtstag irgendwie einen Freizeitpark mieten, weil du nicht mehr in den Freizeitpark gehen kannst.
Ja. Abgefahren. Und auch dieses, ne, dieses, wer ist wirklich interessiert an mir und dem, der ich wirklich bin, und wer möchte eben wie das Beispiel mit der Anke Engelke einfach nur ein Teil vom Kuchen oder sich irgendwie.
Ja, das ist ein Riesending, das ist ja selbst für mich schon ein Ding. Ich bin so, so glücklich über die Menschen, die wirklich seit vielen Jahren an meiner Seite sind. Ich bin so happy darüber, weil ich einfach weiß, hey, geil, Vertrauen. Das ist schon, also, ich meine, gut, ich habe mich da mit mehreren Leuten auch in den letzten Monaten sehr intensiv darüber unterhalten, was passiert eigentlich, wenn man dann so, ja, eine gewisse Bekanntheit hat. Für mich war zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sagte so, fuck, okay, was geht denn jetzt, als ich mal mit dir in der Sauna war und mich tatsächlich jemand in der Sauna angesprochen hat. Also nicht in der Saunakabine, aber vor der Sauna. Und ich meine, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, also in der Sauna, nackig oder halbnackig oder im Bademantel oder, ne, das ist ja so eine verletzliche Situation, so, die für viele Menschen ja sowieso schon irgendwie, also da muss man sich reinwagen können. Und ich kann mich da reinwagen, aber ich kann mich da dann nicht mehr reinwagen, wenn ich denke, fuck, jetzt sind hier Menschen, ja, also ich habe immer zu dir gesagt, jetzt weiß ich auch nicht, jetzt gibt es noch einen dritten Punkt auf der Liste, warum Menschen mich angucken. Also in der Sauna. Entweder sie gucken, weil sie zufälligerweise in meine Richtung gucken und es überhaupt nichts zu sagen hat. Oder sie gucken, ja, weil sie komisch auf deinen Körper gucken. Egal aus welchem Grund, ob es jetzt Männer sind, die dich sexualisieren oder ob es, keine Ahnung, was für Blicke sind. So. Und der dritte Punkt, warum mich Leute in der Sauna angucken könnten, wäre, weil sie wissen, dass ich Mira bin und sie wissen wollen, wie ich nackt aussehe. Scheiße, Alter, komplett maximal. So, sorry, kann sich da mal jemand... Nee. Also das, hä? Es ist shit, so. Sag ich ganz ehrlich. Deswegen war es für mich so, okay, fuck, ich brauche eine Sauna, weißt du? Ich brauche eine Sauna.
Ich brauche eine eigene Sauna.
Ja. Und das, wie kamen wir da jetzt drauf? Also es gibt schon so Sachen, mit denen ich mich irgendwie auseinandersetzen darf. Ja, und Menschen natürlich, die ja noch viel, viel, viel erfolgreicher sind als ich, sehr viel mehr sich noch damit auseinandersetzen müssen. Und ich kann verstehen, dass es da echt voll die Gefahr ist, irgendwie die Realität irgendwie noch. Das ist eine Aufgabe, an der ich übelst hart arbeite. Dass ich nie vergesse. Weißt du, was ich meine? Also wie diese Dinge funktionieren, weil es auch bei Stars eine große Gefahr gibt, nämlich das genau dasselbe, was nämlich bei den anderen passiert, auch eine große Gefahr der unbewussten Projektion oder Verstrickungen gibt. Ja, weil nur weil du bekannt bist, heißt es ja nicht, dass du besser bist als andere Menschen.
Ja.
Und viele, viele Stars checken das nicht und verfallen dann so Ego-Geschichten. Und da musst du dran arbeiten, dass das nicht passiert.
Warst du mal wirklich Fan?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich hatte eine Zeit, in der ich extrem viel wissen wollte über Freddie Mercury tatsächlich. Also ich weiß nicht wieso, aber dieser Mensch hat mich extrem inspiriert. Und dann gab es mal eine Zeit, dass ich mir einigermaßen viele autobiografische Filme, Biografien, Bücher reingezogen habe oder auch Dokumentationsfilme und so und auch viel von Queen irgendwie kaufen wollte oder so, weil es mich voll inspiriert hat, eher als Musiker oder die Band als Kunstwerk so. Aber ich habe keine wirklichen Idole. Du?
Nee. Also als ich, wie gesagt, als ich so 14, 15 war, ich kann mich erinnern, wann hat man Konfirmation? Ich bin ja tatsächlich noch konfirmiert worden mit 14, glaube ich. Wie wir in der Kirche, weil wir das erste Mal Mikros in der Hand hatten, Reimemonster von Afrop und Ferris MC gerappt haben in der Kirche. Und damals war ich schon so, boah, wenn ich mal den Afrop treffen würde, das wäre so krass. Und wenn ich in Stuttgart war, immer die Augen offen gehalten, ob ich irgendwo diesen Afrop sehe. Okay. Und da bin ich schon als Teenie auf diese Rap-Konzerte, wo ich mega aufgeregt war, wenn ich mal jemand da näher gekommen bin und so. Schon.
Und würdest du das für dich retrospektiv unterschreiben, wenn ich sage, das hat was damit zu tun, so einer eigenen inneren Größe sozusagen zu begegnen im anderen Menschen? Weil vielleicht, um nochmal auf diese Kernfrage oder auf mein Kernargument zu sprechen zu kommen. Meine These ist, dass wir deswegen aufgeregt sind, weil wir einem Teil von uns selbst begegnen, also das wird uns gespiegelt durch die berühmte Person, einer Größe in uns selbst, vor der wir Schiss haben, die für uns unerreichbar scheint. Und diese Nervosität, die wir dann empfinden, hat gar nichts mit der anderen Person zu tun, sondern ist die Nervosität, die wir haben, weil wir erinnert werden daran, an eine Angst in uns. Also es gibt ja einen Grund, zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel, okay? Wenn ich jetzt 3 Jahre alt bin, so, und ich mache irgendeine Erfahrung im Leben, die sich bei mir einspeichert als, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. So. Das habe ich für mich aus dieser Situation mitgenommen. Dann geht dieser Glaubenssatz mit mir in mein Leben rein. Okay. So, dann kommt irgendwann Taylor Swift nach Gelsenkirchen. Okay. Und ich stehe da anderes Beispiel, weil das ist vielleicht ein bisschen krass. Sagen wir, ich treffe Taylor Swift im Restaurant. Ja, und ich bin krasser Taylor Swift-Fan und Taylor Swift drückt für mich dieses, boah, sie ist gut genug aus, okay? Das, was ich mit 3 Jahren verloren habe. Also ich glaube, ich bin nicht mehr gut genug. Mhm. Ich treffe dann dieses gut genug sein in Form von Taylor Swift im Restaurant und stehe komplett stammelnd vor ihr und sage, ein Foto, oh mein Gott, I'm your biggest fan. So. Diese ganze körperliche Reaktion, die da passiert, die ist eigentlich meine Begegnung mit dem Urthema.
Mega geil.
Also die könnte, das ist nur mal meine These, ja? Also die könnte einfach meine körperliche Reaktion sein auf die Angst, die ich überwinden müsste, um zu glauben, wieder gut genug zu sein. Und da spielt ja das Thema, diese alte Erfahrung rein. Also wenn ich zum Beispiel mit 3 Jahren... Stell dir vor, du warst mit 3 Jahren, hast du bei einem Kinderauftritt im Kindergarten mitgemacht. So, und bist da auf der Bühne gestanden. Und solltest einen Satz von einem Gedicht sagen oder sowas. Also mal ein random Beispiel. Und dir ist dieser Scheißsatz nicht mehr eingefallen. Und du standest da und dann haben vielleicht andere gelacht. Das ist für dich ja eine ganz schlimme Situation für ein 3-jähriges Kind. Und dann hat vielleicht sogar noch dein Papa, dein allergrößter Hero auf Erden, einen blöden Spruch gebracht am Schluss. So, weißt du? Was für ein Urschmerz das in so einem kleinen Kind macht. So, das wird dann also, ich bin gut genug, diese Größe, sich wohin zu stellen und in Erscheinung zu treten, wird einmal weggeschlossen mit dieser sehr unangenehmen Erfahrung. Wir können uns daran auch nicht mehr erinnern. Und dann stehen wir 35 Jahre später in diesem Restaurant vor Taylor Swift. Und Taylor Swift verkörpert für uns dieses Leuchten, dieses dreijährigen Süßi in uns. Dann begegne ich in dem Moment nicht nur Taylor Swift, sondern ich begegne dieser alten Emotion, dieser, oh Gott, was kann ich hier wieder falsch machen? Bin ich gut genug? Weißt du, so dieser Urerfahrung, und vor der haben wir Angst. Die macht uns nervös. Also das ist meine Theorie dahinter. Warum das uns so nervös macht, diese Menschen zu treffen. Und ich kann es für mich zumindest unterschreiben.
Das macht voll Sinn. Also für mich im Nachhinein, viele von denen, von denen ich vorher geredet habe, die für mich irgendwelche damals Superstars waren, mit denen habe ich ja später zusammen dann Musik gemacht plötzlich oder so. Und dann war das dann gar nicht mehr da. Ne? Dann war das so ein... Und jetzt, wo du das so schön beschreibst, es hat voll damit zu tun, dass ich für mich in meine Steps gemacht habe und in eine Selbstliebe gekommen bin und in eine Selbstannahme. Und so, wenn ich heute Leute treffe aus dem Musikbereich, die erfolgreich sind, dann ist es ist ein Gefühl von Augenhöhe oder von cool, wir finden beide dasselbe gut.
Ja.
So können wir irgendwie, es ist nicht mehr dieses Kleinfühlen. Und der, es hat sich aber ja nichts an diesen Künstlern verändert, sondern halt klar, in mir und
Kleinfühlen,
und,
genau.
Und guter mich, Punkt. Mich, zu wissen, wer bin ich.
Also kann man schon sagen, dass der Philipp von damals vor seinen Rap-Legenden irgendwie steht und auch konfrontiert ist mit, so ja. ähnlich wie mit diesem, ne, mit dem Beispiel, was ich gerade mache, konfrontiert ist mit genau diesen Schichten,
voll,
die sich noch klein fühlen.
Voll geil gemalt, das Bild, das ist richtig, richtig
bei
gut.
mir auch. Also in dem Moment, ich war ja völlig überfordert damit, in dem Moment, wo hier die diese Revolverheld-Begegnung. Mhm. Übrigens, ich bin demnächst beim Podcast Zuckerbrot und Kneipe. Genau, also egal, sage ich dann nochmal irgendwann auf Instagram. So, worauf wollte ich hinaus? In dem Moment, als diese unverhoffte Begegnung stattfand, ich war voll konfrontiert mit meinen Ängsten. Voll.
Diese
das hat überhaupt nichts mit denen zu tun, Alter. Diese Ängste von, schaffe ich das? Bin ich hier gut genug? Ist das hier meine Welt?
Darf ich hier sein?
Genau, darf ich hier sein? Auch diese ganzen inneren Kinder in mir, die ja auch Erfahrungen gemacht haben von, ich bin nicht gut genug. So. Und dann damit konfrontiert zu sein und das als Einladung eben zu sehen, eher zu gucken, hey, okay, was brauche ich hier?
Ey, so. Das erinnert mich gerade und da sehe ich mal wieder auch, was du für einen Weg hingelegt hast. Du hast vorher erzählt, dass du in Hamburg warst, um an deiner Musik zu arbeiten. Und vor 2,5 Jahren hast du mir sehr, sehr vorsichtig oder erst deutlich später mal ein bisschen was gezeigt von dem, was da schon da war, an Skizzen von deiner Musik.
Von meinen Demos.
Und was für ein krasser Weg das für dich war, überhaupt nicht zu trauen, diese Musik an einen wundervollen Produzenten in Hamburg, Küsschen, zu schicken.
Ja.
Nur ihm das, dir das Recht rauszunehmen, dem das zu schicken. Weißt du noch, was das für dich bedeutet hat, was es für ein Weg war?
Ja, voll. Voll krass.
Und jetzt ist es so
ja.
einfach nur richtig schön und
alle kreieren
zusammen.
Und voll die Augenhöhe, genau.
Und schätzen sich total und ganz viel Liebe.
Ja, und ich glaube, deswegen ist dieser Umgang mit Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, der kann uns sehr, sehr viel zeigen. Und das kann in alle Richtungen gehen, weil neben diesem Idealisieren von Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, gibt es ja auch den Hate. Und beides ist einfach eine übelste Projektion. In dem einen Fall wird die innere wahre Größe, die innere Schönheit auf andere Menschen projiziert, weil wir selber vergraben haben. In dem anderen Fall wird die innere Selbstablehnung, der Selbsthass, der Frust, den wir bezüglich des eigenen Lebens empfinden, auf Personen in der Öffentlichkeit übertragen. Also ich finde es einfach richtig krass, was da abgeht und da musst du schon stabil sein, weil sonst gibt's einfach sehr viele tragische Beispiele von Menschen, die da komplett drunter zusammengebrochen sind, Alter. Das ist echt eine Hausnummer. So, und für mich ist auch geil, halt da so Stück für Stück reinzuwachsen. Und was ich halt voll geil finde an meinem Leben, ist, dass ich halt alles erleben durfte. Also der Reichtum an Erfahrungen, den ich sammeln durfte in meinem Leben, hey, das ist für mich, boah, ich bin so, so unglaublich dankbar. Ich kann so viele Dinge voll bewusst einschätzen, weil ich einen Weg gegangen bin dorthin. Hey, ich bin so dankbar, dass damals dass mein Leben so voller Misserfolg war. Ich bin so dankbar darüber, weil ich so viel dadurch lernen durfte und nicht, guck mal, was wäre denn passiert? Ich war damals als Kind, als Jugendliche bei so vielen Castingshows. Ich bin ja Gott froh, dass ich irgendwie ein Kind der 90er war. Wäre ich 2000er oder 2010er aufgewachsen, hey, dann, das wäre noch viel schlimmer für mich gewesen, weil damals gab es das alles noch gar nicht mit DSDS und Supertalent und so, das war ja, gab es ja nicht. Ich hätte die Welt auf den Kopf gestellt, um als 5-6-Jährige zu das Supertalent zu dürfen, wenn es das damals schon gegeben hätte. So blieb für mich halt nur Kinderquatsch mit Michael.
Aber warst du da?
Natürlich, wenn ich gerade vom Museum meiner Misserfolge spreche, das war so schlimm für mich. Ich habe ein Lied über die Sonne vorgesungen und ich wurde nach Hause geschickt. Die fanden es richtig scheiße. Und ich habe mein schönstes Kleid angezogen.
Glaub mir, dieses, Maus.
Ja, ich war so aufgeregt. Ich habe mein Allerbestes gegeben. Mein Allerbestes. Es war so schlimm.
Ja.
Wirklich. Ich war bei einigen, ich war auch bei Mini-Playback-Show-Casting, aber wurde ich auch nicht genommen.
Wie alt war die kleine Mira da?
Ich weiß es nicht. Vielleicht 4 oder 5.
Schenk ihr ein bisschen Liebe. Du bist toll, Mira. Du bist ganz toll, was du gemacht hast.
Und ich habe so viel Shit bewertet. Also wirklich, das war irgendwie Teil meines Lebenswegs. Ich war so an so Castings auch und so in der Tokyo-Hotel-Zeit dann als Jugendliche. Wurden dann auch mal so eine Mädchenband gecastet, die hieß dann Debbie Rockt. Kennst du
die? Ach krass, die Debbie Rockt. Ja, mit denen sind wir manchmal auf irgendwelchen Festivals, waren die auch mit auf dem Plakat.
Ja, das war dann am Ende auch nicht so ein Riesenerfolg. Aber damals bei mir, also als wir da gecastet wurden, ich bin da so 1-2 Runden weitergekommen. Und ich weiß noch, dass ich im Casting von Juli die perfekte Welle gesungen habe. Weiß ich noch. Und ich war 15 oder 14 oder so. Und die wollten so eine weibliche Version von Tokyo Hotel casten. Und das war, boah, wie viele Emotionen da damals bei mir drin waren und so, wie viel Kampf
was
und viel
du dran gehängt hast, auch wahrscheinlich an Selbstwert oder an jetzt bekommt mein Leben Sinn.
Ja, und damals war die Illusion, in der ich gelebt habe, war, ich muss hier die auserwählte Sängerin für diese Band sein, weil dann sind alle meine Sorgen vorbei. Und das ist auch ein guter Punkt. Das denken ja auch so viele Leute. Die Leute denken, wenn du, keine Ahnung, 300.000 Follower auf Instagram hast, wenn du eine Firma leitest, wenn du Unternehmer bist, wenn du Star bist, wenn du in der Öffentlichkeit
stehst. Betrag X verdienst.
Ja, dann sind all deine Probleme vorbei. Leute, ich kann euch von Herzen wirklich sagen, es ist nicht so. Es ist egal. Also nee, es ist nicht egal, weil das stimmt schon. Also ich habe auch mal sehr lange Zeit von 300 € im Monat gelebt, so als ich von zu Hause weggelaufen bin. Ich weiß, wie das ist, wenn man keine Kohle hat. So, das ist definitiv ein Unterschied. Deswegen, das will ich nicht wegdiskutieren.
Nein, aber mit wie fühle ich mich innerlich, hat das eben
hat nichts damit zu tun. Und der Druck wird halt einfach nur größer, auch gefühlt. Also es ist halt auch einfach viel mehr zu verlieren.
Ja.
Und damit muss man auch psychisch erstmal klarkommen. Also diese ganzen Illusionen, dass es irgendeinen Punkt gibt, an dem wir irgendwann mal ankommen können und dann ist alles fein, das ist einfach Quatsch. Und Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen oder so, und auch dieses Ganze, was ich auch immer lese, ne, bei Menschen, dass sie immer denken, ja, du hast ja so, oder Leute, die so für Instagram voller, was man alles mit Instagram für Geld verdienen kann. Ja, Leute, mal ganz kurz Real Talk. Klar kann man schon mit Instagram Geld verdienen. Das machen auch viele Leute sehr erfolgreich. Das bedeutet aber nicht, dass wenn man, keine Ahnung, 50.000 Follower oder 100.000 Follower hat, dass das automatisch bedeutet, dass du eine Summe an Geld bekommst. Also erstens, mein Weg mal in dieses Unternehmertum hier rein, das hat mir so oft wirklich mit der Klatsche ins Gesicht geklatscht und hat mir erstmal gezeigt, was sind Steuern zum Beispiel?
Hey, ach, Steuern.
Was ist das eigentlich? Und ne, warum kann man Zahlen so und so sehen zum Beispiel? Und was ist Umsatz? Und was ist am Ende Gewinn? Und was bleibt dann sonst noch so? Und also versteht ihr, was ich meine? Es ist, hey, ich hatte selber keine Ahnung von diesem ganzen Kram und ich hatte selber so ein übelst verklärtes Bild von solchen Sachen. Und ich will euch nur dazu einladen, einfach diesem Narrativ nicht mehr so einfach nur so zu glauben, was da teilweise gestrickt wird, weil der Mensch, ja, so wie ich vorher gesagt habe, der projiziert ganz schön viel auf andere Menschen und vieles davon entspricht nicht der Realität. Es hat nicht nur deine Follower sagen was darüber aus, wie viel Geld du auf Instagram verdienst, und du kannst als Selbstständiger prinzipiell von allem mal 50% abziehen. Also diese Zahlen, selbst wenn sie im Umlauf sind, und dann hast du noch keine Altersvorsorge gemacht und nichts. Und und ich will hier nicht sagen, dass es nicht krasse Influencer gibt, die scheiß viel Geld verdienen, damit Kram zu verkaufen. Das gibt es sicherlich, aber das ist auch nicht überall der Fall. Das will ich einfach nur damit sagen. Und die Arbeit, die dahinter steckt, die sieht man halt auch oft nicht. Und dann sieht das alles immer so einfach aus. Das ist es aber nicht. Also, ja. Sehr viele Projektionen im Umlauf,
ja,
glaube ich.
Ja. Ja, und das ist jetzt nochmal, knüpft jetzt nochmal an einen anderen Punkt an. Neulich habe ich was gelesen, da spricht der Autor von Objektbezug und Selbstbezug.
Ist es Deepak?
Ja, genau.
Chopra. Ja, ist eigentlich noch. Ja. Deepi halt.
Also, so, es ist relativ leicht, sag ich mal. Ja, was heißt, manchmal leichter als anders. Entschuldigung für diese, wie ich mich gerade ausdrücke.
Manchmal leichter als anders.
So, weißt du, in meinem Kopf macht es alles total Sinn. Philipp. Und dann mache ich den Mund auf und so, Moment. Man versteht einfach kein Wort.
Beginnen Sie erneut. Manchmal ist es leichter als anders.
Wenn man, so, wenn du zum Beispiel einen tollen Status hast oder eine tolle Firma oder Geld auf dem Konto und daran knüpfst du dich und deine Person und deinen Wert, dann hast du so lange diese Macht oder diesen Wert, solange das halt da ist. Und wenn du aber in dem Job nicht mehr bist, das Geld nicht mehr da ist, dann ist plötzlich halt alles weg. Und wenn du das aber eben nicht objektbezogen, also da draußen, sondern selbstbezogen in dir diese Qualitäten halt findest, dann ist es egal, was du draußen machst. Und das ist, glaube ich, das, was auch vielen Menschen, wo viel Illusion vorherrscht. Und man hat es bei vielen Künstlern gesehen, die vermeintlich einen riesen Erfolg hatten, aber innerlich total zerbrochen sind, weil sie sich selbst gar keine Aufmerksamkeit mehr schenken konnten.
Ja, Mann. Also es ist halt alles sehr, sehr viel komplexer, als man gemeinhin so denkt. Und deswegen gibt es diese Einteilung nicht. Das sind die Tollen und die Erfolgreichen oder die Kreativen und die tollen Künstler und die auf den Bühnen und die immer Glücklichen oder auch andersrum. So. Also alles, was Menschen in irgendeine Schublade steckt, ist falsch aus meiner Sicht. Alles. Selbst, also, ne, und das ist halt auch eine Riesenschublade, die eben viele Menschen haben, dass Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, irgendwie keine Probleme haben oder nicht diese Art von Problemen. Und das finde ich schon krass. Und ich habe vor kurzem mal irgendwann, oder hast du das zu mir gesagt, wir haben auch mal drüber geredet, dass ich das mittlerweile nachvollziehen kann, warum Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, voll oft mit anderen Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, befreundet sind.
Mhm. Ja, haben wir drüber geredet.
Ja. Weil dieses Gefühl, verstanden zu werden, das ist schon mega wertvoll.
Ja.
Und das ist sehr schwer zu finden, weil sich Menschen eben genau, weil so viele Projektionen und so viel Irrglauben auch da ist, dass es dann, das kann einsam machen.
Ja, und ich glaube auch oft ganz viel Neid und Missgunst, die einem auch begegnet wahrscheinlich.
Ja, oder dass man einfach auch nicht weiß, warum, das hast du vorher auch mal gesagt, warum ist die Person eigentlich nett zu mir?
Warum ist das Interesse da? Ja.
Genau. Ist es ehrlich? Oder traut die Person sich eigentlich gar nichts? Das ist ja auch für mich als Chefin voll schwierig, ey. Also ich liebe mein Team über alles, wirklich, jede einzelne Person. Und ich behaupte auch mal, dass die mich lieben. So wirklich als Mensch. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht.
Ja.
Weil allein diese strukturelle Scheiße, die da einfach das ist so hart für mich. Weil ich liebe die wirklich, ich liebe die wirklich. Wirklich, von ganzem Herzen. Und ich weiß es manchmal gar nicht. Lieben die mich oder sind die nett zu mir, weil ich das verdammte Gehalt bezahle? Und das ist so... Kannst du dir das vorstellen? Das ist... Boah, ich weiß manchmal gar nicht so... Also ich behaupte, ich habe ein gutes Bauchgefühl. Ich würde es spüren, wenn Menschen vorne... Und ich habe das auch schon manchmal gespürt. Bei manchen Menschen, mit denen ich arbeite. Oder gearbeitet habe.
Ja.
So, sagen wir es so. Sagen wir so.
Ja.
Aber das ist schon ein Thema. Nicht so leicht.
Ja,
und ich glaube auch für Stars, also für richtige Stars, ich empfinde mich nicht als Star.
Aber
richtige Stars extrem krass, weil du weißt irgendwann nicht mehr, Alter, warum, was ist die Wahrheit, was ist die Truman Show, in der ich mich hier gerade befinde? Ja, voll krass.
Wollte dich nur kurz fragen, wie geht's dir damit? Also ich fand das ja schon abgefahren, ne? Als ich mit dir zusammengekommen bin vor 2,5 Jahren und wir sind das erste Mal zusammen in den Supermarkt gegangen, wurdest du halt direkt, wir haben gerade irgendeine Staubsauger angeguckt, wurdest du direkt von jemand angesprochen. Du bist doch die Mira.
Ja.
Okay, und in dem Moment dachte ich schon so, okay, verrückt.
Ja.
Und seitdem ist ja viel passiert und jetzt erst hast du ja auch angefangen, darüber nachzudenken, wirklich noch mehr rauszugehen, auf Bühnen zu gehen.
Ja.
So, hast du Angst davor, gerade dieses Thema betreffend?
Ein bisschen, aber eher, was uns als Familie angeht. Also das gibt nur eine Sache, die mir Angst macht, ist, was ist mit den Kindern? Also ich möchte nicht, dass die Kinder in irgendeiner Art und Weise davon beeinträchtigt werden, was ich mache.
Oder da auch in so eine Schublade gesteckt werden. Ja. Also du bist doch der Sohn von.
Ja, oder auch einfach eine gewisse öffentliche Aufmerksamkeit auf den Kindern liegt, die ich einfach nicht möchte.
Ja.
Einfach auch aus Sicherheitsgründen oder was auch immer. So, also das ist ein Ding. Das ist das Einzige, was mir Angst macht. Alles andere ist mir eigentlich relativ wurscht, weil ich bin sowieso, fühle mich sowieso als Alien, seitdem ich hier auf dieser Welt bin. Und das ändert jetzt nichts. Also ich bin sowieso ein kleiner Weirdo. Und für mich ist es jetzt, ja, also ich wüsste jetzt nicht, was passieren sollte, was mich jetzt wirklich stressen könnte.
Ich glaube
auch, dass ich mittlerweile eine Aura habe, glaube ich, die mich schon ein bisschen schützt. Also an Tagen, wo es mir einfach scheiße geht, ich keinen Bock habe, dass mich jemand anspricht, dann ziehe ich eine Cappy auf und eine Sonnenbrille. Und wenn mich jemand anspricht, was tatsächlich trotzdem passiert, dann antworte ich halt sehr kurz und knapp. Jetzt nicht unfreundlich, aber auch schon so, dass man merkt, dass ich jetzt gerade darauf keinen Bock habe. So.
Was nicht bedeuten
muss,
dass alle Menschen das verstehen und einordnen können.
Genau.
Neulich musstest du dringend auf Toilette. In einem Restaurant wurde es dann auf Toilette voll.
Das war auch so eine unangenehme Situation. Ne, was heißt nicht vollgequatscht? Es war ein Satz irgendwie so, hey, du bist doch und so. Aber es sind auch so Momente, in denen solche Gespräche höchst unangenehm sind, weil ich einfach jetzt gleich weiß, Alter, ich bin in derselben. Ich bin jetzt gleich ungefähr 20 Zentimeter Luftlinie auf dem Klo, Alter, entfernt von der Person. Ich mag das generell nicht. Ich bin auch so ein Mensch, wenn ich jetzt mit einer Freundin zum Beispiel irgendwo bin, ich gehe auch nicht mit der zusammen. Ich habe da voll die Probleme mit, Alter. Ich bin verklemmt. Ich gehe doch nicht. Ich finde das scheiße. Ich finde allein, sorry, kann man ja auch mal sagen. Ich finde das scheiße, wenn Leute hören, wie ich pinkel.
Ja, ist doch eine tolle Erfahrung mal. Ey Leute, kann man was erzählen? Ich habe gestern neben der Mira gepinkelt. Sie pinkelt richtig schön.
Ja, weißt du, ich musste mir dann Mühe geben in der Situation. Dass sich das schön einigermaßen geschmeidig anhört. Ja, wirklich. Ich bin da aber auch besonders, besonders, ja, verklemmt vielleicht auch. Oder weiß ich nicht, unsicher oder irgendwas. Ich bin halt einfach auch ein Mensch wie jeder andere. Ich fand das unangenehm. Also vielleicht an der Stelle für alle Menschen, die, keine Ahnung, mal jemanden treffen sehen, ja, in der Stadt. Also Sauna ist nicht so der beste Ort, jemanden anzusprechen, wie ich finde. Genauso wenig wie Toilette. Mhm. Weil ich, also zumindest, vielleicht mögen es andere Leute anders sehen, aber das ist für mich nicht so cool. Außerdem, wenn die Person gerade in einer persönlichen Situation ist mit ihrer Familie, also mit ihren Kindern.
Mit ihren Kindern am Essen.
Zum Beispiel. Mit ihren Kindern am Essen, vielleicht auch zugewandt gerade, auch so eine Sache. Was ich da nicht schlimm finde, ist, wenn jemand dann von Weitem so, hey Mira, ich finde deine Arbeit mega, dann freue ich mich trotzdem, dann ist es geil und so. Mm. Aber so zu crashen, weißt du, so in eine Situation reinzugehen, wo ich zum Beispiel jetzt gerade mit meinem Sohn, weiß ich nicht, der hat einen Wutanfall, Alter. Und da gab es auch schon, ne? Mein Sohn steht vor mir, hat eh sowieso schon ultra schlechte Laune. Ich versuche hier gerade irgendwie händeringend irgendwas zu regeln. Und dann stehen noch drei weitere Kinder vor mir. Mira, weißt du so?
Ja, ja, super unachtsam halt.
Auch halt für meinen Sohn halt auch total kacke. Also das vielleicht nicht so.
Das ist vielleicht geil, echt, ne? Wo du sonst in jeder alltäglichen Situation sehen würdest, kann ich hier gerade stören oder nicht. Manchmal sind die Sinne dafür wie ausgeschalten, wenn dieser Star-Moment in den Leuten reinkickt, glaube ich.
Ja.
Also da ja. Einfach,
also ich will das jetzt auch hier nicht zu also ich freue mich immer.
Ja, aber
ich freue mich wirklich trotzdem.
Es geht
ja
jetzt auch nicht nur um dich oder so, sondern einfach generell ist es einfach wichtig, dass man da achtsam vorgeht.
Ich habe mich auch im Klo gefreut. Also falls du das gerade hören solltest, liebe Person. Ich habe mich wirklich gefreut. Es war nur mir sehr unangenehm. Ich habe mir Mühe gegeben, schön dann zu pinkeln. Shit.
Mann.
Oh Mann, echt. Ja,
ja,
und
es ist echt, ja, ne. Ich habe nicht viel zu sagen. Ich finde es einfach immer noch spannend. Und ich glaube, ich werde noch viel drüber nachdenken, über diese Thematik.
Ja, und ich glaube, vielleicht als Impuls für mich, für dich und für alle Menschen da draußen. Und wie gesagt, auch gleichermaßen für mich. Wenn wir irgendjemanden begegnen, den wir einkategorisieren, auf den wir etwas projizieren, wo wir merken, wow, es macht uns nervös. Und es kann ja auch der Chef sein. Es muss ja nicht mal das, dieses Star-Zeug sein. Ja,
das kann
sein.
Auch jemand aus dem Freundeskreis
ja?
sein.
Ja, genau. Also das gibt's ja auch. Ich kenne auch Leute irgendwie, oder kann mich an Situationen in meinem Leben erinnern, wo ich irgendwie total nervös wurde, wenn eine Person den Raum betreten hat oder so. Kennt man ja auch vor allem aus so richtig schön toxischen Verliebtheitsphasen. Uff, da kannst du ja nicht mehr essen und nicht mehr trinken und dann liegst du tagelang wach, weil da irgendjemand antwortet. Oder du bist so, ist auch so ein Teenie-Ding, glaube ich, so ein bisschen. Das haben, glaube ich, auch voll viele Teenies. Ja. Also so dieses, er hat meine Nachricht gelesen. Er hat ein Herz geschickt. So, also weißt du, was da auch körperlich in Menschen abgeht. Also wenn wir sowas in uns begegnen, dann vielleicht mal an meine Worte denken von vorher. Wo sind die Anteile in euch, die einmal die Zuwendung brauchen? Die Liebe.
Richtig schön.
Um sie zu integrieren und zu sagen, befreien. Das, was du da im Außen siehst in dieser anderen Person, das siehst du eigentlich in dir. Oder sagen wir es mal so, das darfst du in dir finden. Und genauso andersrum übrigens. Also das ist ja ein schmales Terrain, aber auch in Richtung Hate, ne? Wenn dich irgendwas ganz besonders aufregt an jemand anderen, guck mal nach der versteckten Selbstverurteilung in einem anderen Bereich.
Ja. Ich finde das voll den schönen Impuls, so wenn man jemand toll findet, zu schnallen, ey cool, der oder die zeigt mir gerade was in mir, was ich gerade noch nicht fühle oder noch nicht wahrnehmen kann. Richtig schön.
Was ja am Ende auch die Quintessenz macht, wenn ich jemand toll finde, finde ich eigentlich mich selber toll. Wie schön ist das denn? Auf so eine ganz gesunde Art und Weise.
Ja. Wir sind alle toll.
Wir sind alle toll. Alle. Ganz egal, wo wir stehen, was wir geschafft haben und nicht geschafft haben. Egal, wer wir sind. Ja. Wir haben alle diesen Wert in uns, diese wunderschöne Liebe und dieses Leuchten und schön, dass wir uns alle wieder dran erinnern, das in uns selbst zu finden.
Ja, Mann.
Also, wann gehen wir aufs Swift-Konzert?
Swiftie. Also, ich höre jetzt mal ein bisschen
Taylor.
Und dann werde ich mal schauen, ob ich ein Swiftie werde oder nicht.
Okay, kannst du in der nächsten Folge Bescheid geben.
Schön, vielen Dank.
Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst doch mal 5 Sterne da und schreibt uns, wie euch die Folge gefallen hat, ob ihr was mitnehmen konntet für euch. Das würde uns sehr stark interessieren. Macht's gut.
Tschüssi, liebe Leute.
Bis zum nächsten
Gute
Mal.
Gute Zeit euch.
Tschüssi.